Lasst mich euch ein Szenario einer christlichen Traumkarriere mal vorstellen. Und es ist wahr. Von einem Mann, der im Alter von 22 Jahren sein erstes Buch veröffentlichte. Der Titel war so gut, so greifend, dass er innerhalb von kurzer Zeit populär wurde, bekannt wurde. Viele Leute haben dieses Buch gelesen, waren davon beeinflusst. Er selber wurde schließlich mit 30 Jahren Hauptpastor in einer riesigen Gemeinde, hatte 50 Leute, die fest angestellt waren, unter sich, tausende Besucher in der Gemeinde. Er hat in der Zeit selber noch mehrere Bücher publiziert. Er wurde gefragter Sprecher und Autor. Seine Popularität wuchs über die Grenzen hinaus. Er wurde global bekannt. Seine Bücher wurden übersetzt überall in der Welt. Und jeder schaute auf ihn und viele auch wurden erbaut im christlichen Glauben durch das, was er gepredigt hat. Letztes Jahr verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Nachricht, die er selbst publizierte, wo er schreibt: Ich habe eine massive Änderung in Bezug auf meinen Glauben an Jesus erlebt. Und dann schreibt er weiter: Der biblische Ausdruck dafür ist abfallen. Bei allen Maßstäben, die ich habe, um zu definieren, was ein Christ ist, bin ich kein Christ. Und wir sprechen hier nicht von einem Mann, der total verrückt unterwegs war. Das war ein Mann, der bekannt war in evangelikalen Kreisen, der großen Einfluss hatte. Dieser Mann hat sich von seiner Frau getrennt. Und dieser Mann ist heute bekannt dafür, dass er die Ehe unter Gleichgeschlechtlichen fördert. Und auf die Frage, was er heute an einem Sonntag macht, antwortet er: Yoga. Er hat sich vom christlichen Glauben distanziert. Und obwohl er Tausende beeinflusst hat und bekannt war als ein Überflieger in den evangelikalen Kreisen. Nur die Christen stehen im Schock da. Wie kann das passieren, dass ein Mann wie er plötzlich sich abwendet vom Glauben? Wie kann das passieren? Und dazu noch so einer, der so bekannt war, der so einflussreich war. Und das Traurige ist, dass viele von uns, die wir länger schon im Glauben stehen, viele Geschichten zu erzählen haben von Freunden, von Verwandten, von Bekannten, von Jugendleitern, vielleicht sogar Pastoren, die scheinbar plötzlich sich vom Glauben abwenden. Und das ohne, dass wir irgendwelche Vorzeichen gesehen haben. Ohne, dass wir irgendwelche Indikatoren gemerkt haben, ganz plötzlich aus dem Nichts, eine Abkehr zum Glauben. Und jedes Mal, wenn es passiert, hinterlässt es eine schockierte, eine verwirrte und auch eine verletzte Gemeinde. Wie kann das passieren? Was ist vorgefallen? Oder auch die Frage, hat diese Person mir gegenüber einfach jahrelang eine Maske getragen? Habe ich sie nie wirklich kennengelernt? Und die beißendste Frage ist: Was ist mit mir? Bin ich der Nächste, der so endet? Das sind Fragen, das sind beißende Fragen. Verzweiflung, die aufkommt in Gemeinden, in evangelikalen Kreisen, im Allgemeinen, wenn Christen oder Leute, von denen man dachte, dass sie Christen waren, sich plötzlich dem Glauben abwenden. Genau diese beißenden Fragen möchte Johannes heute in der Passage, die wir miteinander anschauen, beantworten. Und in unserem Text, den wir angucken, wird Johannes dir drei Schritte geben, um im Kampf gegen die Verführung zu bestehen. Drei Schritte, mit denen du im Kampf gegen Verführung bestehen kannst. Nun, der Brief von Johannes, der erste Johannesbrief, ist, wenn man es genau nimmt, wie in konzentrischen Kreisen aufgebaut. Also es ist wie so eine Spirale. Johannes dreht sich immer und immer wieder um Themen, die er schon mal angesprochen hat. Und immer wieder spricht er sie dann aus anderen Sichtpunkten, mit anderen Schwerpunkten noch einmal an. Wir haben bis jetzt Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 17 angeguckt. Das war quasi der erste Kreis, den er gezogen hat, wo Johannes mal die Grundlagen legt. Und er fing an damit, deutlich zu machen, wie wichtig Christus ist und dass er real ist. Und er hat dann darauf aufbauend die ganzen Implikationen erklärt, dass Christus heilig ist, dass er die Lösung zur Sünde ist und dass er selber keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Und wir hatten dann, der Kreis schloss sich dann in 2 Vers 15 bis 17, die Predigt, die Florian das letzte Mal über Johannes gepredigt hat, mit der Liebe zur Welt, wo Johannes auch nochmal deutlich macht, ein Christ kann sich nicht gleichstellen mit der Welt. Und heute machen wir weiter in 2 Vers 18 und hier sehen wir quasi den zweiten Kreis, den Johannes dreht. Und wieder fängt er hier bei Christus, bei der grundlegenden Lehre von Christus an. Und er knüpft jetzt dort auch an, in der Situation, in der seine Leser stehen. Weil genau das, was ich euch beschrieben habe, das haben die Leser erlebt. Sie haben erlebt, wie massenhaft Leute aus den Gemeinden ausgetreten haben, den Glauben, den Rücken zugekehrt haben und sich Philosophien zugewandt haben. Der Lehre der Gnosis, die damals aufkam, wurde attraktiv. Es war was Neues, war was Interessantes. Und Leute haben sich in Massen davon verführen lassen. Und die Gemeinden, die dann zurückbleiben, die sind frustriert, die sind unsicher. Die wissen nicht, was ist denn noch richtig? Und Johannes spricht jetzt in diese Situation hinein und gibt, wie gesagt, drei Schritte zum Kampf gegen Verführung. Und der erste Schritt auf diesem Weg ist, erkenne die Verführung. Erkenne die Verführung. Schlag mit mir 1. Johannes 2 auf. Und in Vers 18, dort schreibt Johannes für uns: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Nun, das ist ein geladener Vers mit ganz vielen heiklen Begriffen, die so manchen Christen aufhorchen lassen. Wir haben hier Endzeit drin, wir haben Antichrist drin und wir haben auch noch Antichristen drin. Was meint Johannes damit? Worum geht es hier? Zuerst einmal informiert er ganz einfach, es ist die letzte Zeit, es ist die letzte Stunde. Und Johannes macht damit klar, dass die Endzeit angebrochen ist. Und wir fragen uns dann, wie ist das zu verstehen? Johannes hat das ja vor 2000 Jahren geschrieben. Heute, 2000 Jahre später, sind wir immer noch auf der Welt. Wir sind immer noch hier. Wie kann er sagen, dass das schon die Endzeit war? Wir müssen einen Schritt zurücknehmen und mal einen Blick darauf werfen, wie die Apostel im Allgemeinen ihre Zeit beurteilt haben. Und wenn ihr mit mir blättert zu Apostelgeschichte 2, dort sehen wir die Predigt, die Petrus gehalten hat an Pfingsten. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 17, dort schreibt er: Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Was Petrus hier macht, ist, er zitiert eine Stelle aus Joel und wendet sie auf die Situation in Pfingsten an und sagt, das hier sind jetzt die letzten Tage. Und das war direkt nach der Himmelfahrt von Jesus. Da brachen schon die letzten Tage an. Also die Apostel sehen die Zeit von dem Moment an, als Jesus in den Himmel gefahren ist, von da an als die Endzeit an, die eingetroffen ist. Und warum konnten sie das sagen? Sie konnten das sagen, weil sie gesehen haben, dass Gottes Heilsplan grundsätzlich vollständig ist. Wir haben nichts Neues zu erwarten, außer die Offenbarung Jesu am Ende der Zeit. Das heißt, wir warten nicht mehr auf das Kommen des leidenden Messias. Wir warten nicht mehr auf einen Weg aus unseren Sünden. Wir warten nicht mehr auf eine Erfüllung der Verheißung, die Gott auch Abraham in 1. Mose 12 gegeben hat, dass in ihm alle Nationen gesegnet werden. Das ist schon vollständig. Das ist schon passiert. Und deshalb haben die Apostel gesagt, wir sind jetzt in der letzten Zeit, weil jetzt die Offenbarung an und für sich vollständig ist. Und wir warten nur noch darauf, dass Christus wiederkommt. Leben wir also in der letzten Zeit? Nachdem, ja, Christus kann jederzeit zurückkommen. Und Johannes sagt nun, weil diese Zeit ist, müsst ihr bedenken, genau das sind Zeichen davon, dass sich Irrlehrer einschleichen und dass Leute die Gemeinde verlassen. Das ist so, weil wir in der letzten Zeit leben. Und diese letzte Zeit nun, in der wir sind, die steuert zu auf das Kommen des Antichristen, was er sagt. Wie er es schreibt, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Und dieser Begriff Antichrist ist uns sehr bekannt, aber er wird nur von Johannes in seinen Briefen verwendet. Und Anti bedeutet gegen oder anstelle von. Also ein Antichrist ist jemand, der gegen Christus ist oder der sich in die Position anstelle von Christus stellt. Und obwohl nur Johannes so diesen Begriff in der Form verwendet, hatten die Leser schon von ihm gehört. Jesus hatte es erwähnt, ganz allgemein, in Matthäus 24, Vers 24, wo er ganz allgemein spricht, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun und so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und dann gibt es ganz konkrete Stellen, wie zum Beispiel von Paulus, der in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 schreibt, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Ein Mensch, der sich anmaßt, Gott zu sein. Später in Offenbarung, ein Brief, den die Leser von Johannes jetzt noch nicht kannten, werden noch mehr Details zu diesem Antichristen geschrieben. Und das ganze Kapitel 13 in der Offenbarung geht um diesen Antichristen. Und am Ende des Kapitels, in Vers 16 bis 18, das könnt ihr gerne mal mit mir aufschlagen, Offenbarung 13, Vers 16 bis 18, dort schreibt Johannes auch davon, von diesem Antichristen. Das ist dort bezeichnet als ein Tier. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Das ist der Antichrist, der kommen wird. Und dieser Antichrist, der lästert Gott. Dieser Antichrist verachtet Gott. Dieser Antichrist setzt sich sogar an die Stelle von Gott und er reißt die Regierung an sich. Er fängt an, die Menschheit zu kontrollieren. Er kontrolliert die Kaufkraft und Wirtschaft. Er wird jegliche Möglichkeiten dieser Welt nutzen, um die Herrschaft an sich zu ergreifen. Das erwartet diese Welt. Und das ist der Abfall, der zu erwarten ist. Und das ist der Antichrist, von dem die Leser von Johannes bereits gehört hatten. Der kommt. Und es gibt genügend Profis in christlichen Gemeinden und Kreisen, die ständig darauf aus sind, herauszufinden, wer wohl dieser Antichrist sein könnte. Sie sind ständig auf der Suche nach möglichen Politikern, die es sein können. Sie finden die Zahl 666 überall, wo sie auch nicht zu sein scheint. Und sie haben Sorge vor jedem politischen Wechsel. Doch was die Bibel uns klar macht, ist eins. Das Kommen des Antichrists wird die Welt nicht verpassen. Es ist so bombastisch, es ist so eindrucksvoll, es wird alles in umstürzen, dass keiner es verpassen kann. Also du brauchst keine Angst haben vor dem Antichristen in dem Sinne. Du brauchst auch nicht ständig auf der Suche sein. Wo ist er wohl? Wo steckt er wohl? Er wird kommen. Und mit einem Karacho, dass auch du das nicht verpassen wirst. Und deshalb brauchst du dich als Christ nicht dabei aufhalten, dass der Antichrist mal kommt und wo er sein könnte und wann er kommt. Sondern was viel, viel wichtiger ist, das, was Johannes uns jetzt sagt, wenn er den Vers weiterführt, in Vers 18. Also er sagt, ihr habt gehört, der Antichrist kommt. Und jetzt sagt er, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Und daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Nun, was Johannes beobachtet in seiner Zeit, ist, dass mehrere Antichristen, das heißt Menschen, die diese Haltung, dieses Wesen des Antichristen, die dem Geist des Antichristen entsprechen, dass mehrere Menschen dieser Art aufstehen. Und das Wort, das hier nun für Auftreten benutzt wird, das müsste man mit einem plötzlichen Auftreten übersetzen. Es ist ein Auftreten, das man nicht kommen sieht. Es ist ohne Vorwarnung, ohne Erwarten. Einfach aus dem Nichts treten diese Antichristen auf. Und wir fragen uns, wie treten sie denn auf? Ist das auf der politischen großen Bühne? Sind das große Sektenführer? Sind es vielleicht sogar Geschäftsführer? Was sagt uns Vers 19? Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Diese Antichristen, von denen Johannes spricht, die kommen aus Gemeinden. Das sind Menschen, die Gottesdienste mit uns gefeiert haben. Das sind Menschen, die den Glauben mit uns geteilt haben. Das sind Menschen, die sich investiert haben in den Gemeinden. Das sind Menschen, die Mitglieder wurden in den Gemeinden. Das sind Menschen, die sogar evangelisieren oder sogar Leiter von Gemeinden werden, aber nicht als Fremdkörper auffallen, bis sie plötzlich abbrechen. Ohne Vorwarnung, ohne Anzeichen, ganz plötzlich. So ist das Szenario, wie die Gemeinden es zu der Zeit von Johannes erleben. Und es ist schmerzhaft, was sie erleben. Plötzlich drehen geliebte Geschwister den Rücken zu. Plötzlich gehen sie weg. Ein Kommentator schreibt dazu, ihr Rückzug war nicht einfach eine Frage des Austritts aus einer Gemeinde, um sich einer anderen anzuschließen. Also es geht nicht darum, dass man kleinere Differenzen hat, wo man sich eine andere Gemeinde suchen möchte. Vielmehr deutete ihr Austritt wie der des Judas aus der Gemeinschaft der Jünger auf Verrat, auf Verleugnung des Glaubens und Trennung von Gottes Gnade hin. Und deshalb macht Johannes so deutlich, sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Diese Menschen haben so ausgesehen, als wären sie Christen. Sie haben so ausgesehen, als seien sie Teil einer Gemeinde. Aber sie waren es innerlich nie wirklich. Diese Menschen waren noch nie Christen und sind ungläubig. Denn wahre Christen bleiben in der Gemeinschaft von Heiligen. Wahre Christen lassen sich nicht irreführen und wahre Christen werden auch nicht mit der Zeit zu Antichristen. Das hier sind Menschen, die zwar so ausgesehen haben, aber nie wirklich Teil der Gemeinde waren. Und an dieser Stelle sieht man auch wieder, wie effektiv christliche Gemeinschaft sein kann. Denn ein Antichrist wird sich mit der Zeit auf die Länge nicht wohlfühlen in einer wirklich biblischen Gemeinschaft. Er wird anecken. Und er wird auffallen und er wird irgendwann die Gemeinde verlassen. Und es ist auch ein Trost für uns zu wissen, so wie Johannes es schreibt, sie waren nicht von uns und sie mussten hinausgehen, damit sie offenbar werden. Gott sorgt dafür, dass sie offenbar werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und trotzdem passiert es häufiger, als wir denken, dass Menschen die Gemeinde verlassen, dass sie sich anderen Lehren zuwenden und danach auch schlecht über unsere Gemeinden reden. Uns als Irrlehrer verschreien oder als Fundamentalisten oder als Radikale oder auch vielleicht auch als zu gnädig. Und das ist schmerzhaft und das wünscht sich keiner. Und wir wünschen uns Frieden, wir wünschen uns Einheit, wir wünschen uns Harmonie. Und trotzdem müssen wir erwarten, dass Leute aus unserer Mitte ausbrechen und sie ihr wahres Gesicht zeigen. Und so nimmt Johannes diese Spannung weg. Ihr leidet. Ihr leidet, Christen. Aber bedenkt eines, ihr seid in der letzten Stunde und dieses Zeichen der letzten Stunde ist nun mal, dass solche Dinge passieren, dass Antichristen auftreten aus eurer Mitte heraus. Und wenn jemand die Gemeinde verlässt und den Glauben den Rücken zukehrt, dann seid gewiss, dieser war nie wirklich einer von euch. Es musste offenbar werden. Also im Kampf gegen Verführung ist das der erste Schritt, ein gesunder Realismus, der die Verführung erwartet und nicht komplett aus den Socken kippt und komplett seinen Glauben hinterfragt, wenn jemand ausbricht aus der Gruppe. Und so traurig es ist ein Zeichen unserer Zeit. Nun, das Realisieren mag vielleicht ganz hilfreich sein. Doch die Frage bleibt nun, wie schützt du dich selbst gegen Verführung? Und damit kommen wir nun zum zweiten Schritt, den Johannes uns erwähnt. Der zweite Schritt ist, unterscheide zwischen Wahrheit und Lüge. Unterscheide zwischen Wahrheit und Lüge. Und dazu lesen wir in Vers 20, wo Johannes fortfährt und sagt, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Johannes hat uns nun zuerst einmal die Situation beschrieben, was eigentlich los ist, was vor sich geht und warum es vor sich geht. Und jetzt wendet er sich den Lesern zu und sagt, und ihr habt die Salbung. Nun, was bedeutet das? Das ist ein Begriff, den wir selber wenig gebrauchen. Und deshalb müssen wir dem ein bisschen auf die Spur gehen. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, die es für uns einfacher machen zu verstehen, worum es hier geht. Die erste finden wir in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Dort heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Also wir sehen hier Christus selbst, der mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt wurde. Eine weitere Stelle finden wir in 2. Korinther 1, Vers 21. Dort schreibt Paulus, der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Und viele Ausleger sagen, und ich stimme hier dem zu, dass diese Salbung, von der Johannes hier spricht, die Salbung vom Heiligen Geist ist. Es ist der Heilige Geist selbst, der im Christen wohnt. Nun, was ist die Konsequenz dessen, dass der Heilige Geist im Christen wohnt? Und Johannes sagt, ihr alle habt das Wissen. Nun, was heißt das? Heißt das, ich habe alle Antworten in mir selber? Heißt das, ich muss keine Infos mehr von außen bekommen? Darum geht es nicht. Was Johannes deutlich macht, ist, ihr habt den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist in euch wirkt wie ein Lügendetektor. Der hilft euch zu erkennen, wenn etwas unwahr ist. Der hilft euch zu realisieren, wenn etwas nicht übereinstimmt mit dem, was ihr von Anfang an von der Lehre Gottes kennt. Der Heilige Geist gibt dir keine neuen Wahrheiten, sondern er hilft dir vielmehr, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Und so führt nun Johannes fort in unserem Text, dass er sagt, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Johannes sagt also, ihr seid alle Profis, ihr kennt es, dass ihr habt die Erkenntnis, ihr wisst, worum ihr geht und ihr, es geht und ihr wisst auch, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Also er adressiert sie als welche, die diesen Stand schon haben. Ihr seid anders, ihr kennt die Wahrheit und ich brauche euch nicht darüber informieren, was wahr und was falsch ist. Und nun definiert er für uns, was Lüge bedeutet. Und das ist in Vers 22, dort lesen wir, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Nun, ihr seht, das ist dieser Urmeter, das ist der Standard, an dem Wahrheit gemessen wird. Das ist der Maßstab, an dem Wahrheit von Lüge unterschieden werden kann. an dieser einen Aussage, Jesus ist der Christus. Nun, geh mal auf die Straße und frag Leute, was sie davon halten. Frag einfach irgendwelche Leute, ist Jesus der Christus? Und was würdet ihr denken? Was wäre die Antwort? Die meisten würden wahrscheinlich ja sagen. Die würden sagen, ja natürlich, wir nennen ihn doch Jesus Christus. Was meinst du überhaupt? Und du wirst feststellen, dass viele, sowohl egal welchen Hintergrund sie haben, ob sie Atheisten, ob sie Agnostiker, ob sie Buddhisten, ob sie Muslime oder auch Christen sind, alle würden diese Aussage unterstreichen. Ja klar ist Jesus Christus, was ist da damit das Problem? Was meint Johannes denn? Was beinhaltet dieser Begriff, dass Jesus der Christus ist? Nun, Johannes macht hier ein interessantes Wortspiel. Er spricht von der Salbung, die Christen haben. Nun, das griechische Wort Christus heißt übersetzt der Gesalbte. Also Johannes macht hier diese deutlich, ihr habt die Salbung und mit dieser Salbung unterscheidet ihr zwischen dem Gesalbten und dem Antigesalbten, um genau zu sein. Also wenn dieses Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, bedeutet, ich erkenne an, dass er der Gesalbte ist. Und damit ist gemeint, wenn wir uns den ganzen biblischen Kontext mal anschauen, die Bibel spricht von Salbung, besonders im Alten Testament, wenn es um die Einsetzung von Priestern und Königen ging. Und dann später in den Propheten sehen wir immer mehr diesen Blick auf diesen einen Gesalbten, im Hebräischen Messias, der kommen sollte. Und dann kommt der Moment in den Evangelien, wo Jesus kommt, wo er gesalbt wird vom Heiligen Geist und nach der Taufe selbst Gott ihn bestätigt, als dies ist mein geliebter Sohn. Das heißt also, in dieser Aussage, Jesus ist der Christus, verbirgt sich nicht nur sein Name, nicht nur seine Bezeichnung, sondern in dieser Bezeichnung, in diesem Ausdruck, Jesus ist der Christus, verbirgt sich die ganze Lehre von Christus. Darin verbirgt sich, dass Jesus Mensch und Gott ist. Darin verbirgt sich, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Retter der Welt ist, dass er der König der Welt ist, dass er auferstanden ist nach seinem Tod, dass er der einzige Weg ist zum Vater, dass er alleine die Wahrheit ist. All diese Dinge verbergen sich in dieser Aussage, Jesus ist der Christus. Und jeder, der das ablehnt, ist gemäß der Definition von Johannes ein Antichrist. Das sind also nicht nur die Zeugen Jehovas und Mormonen oder ähnliche Sekten, wo wir das ganz offensichtlich haben. Das sind auch nicht nur irgendwelche Weltpolitiker und mächtigen Geschäftsführer, sondern das sind die lieben Nachbarn von nebenan, die Arbeitskollegen, die Schulkameraden und manchmal auch derjenige, der sonntags neben dir in der Gemeinde sitzt. All jene, die nicht glauben, dass Christus das ist, für das er sich ausgibt in der Bibel. Und wie gesagt, das ist manchmal ganz offensichtlich, wie bei Zeugen Jehovas und Mormonen, und manchmal ganz subtil, wie bei denen, die für Jahrzehnte in Gemeinden ein- und ausgehen. Jeder Ungläubige ist gemäß der Definition von Johannes ein Antichrist. Und nun ein Antichrist, der ist stolz, weil er nicht anerkennt, dass Christus der König ist. Er wird versuchen, sich selber groß zu machen. Er wird versuchen, deutlich zu machen, wie gut er ist, wie toll er ist und zu zeigen, dass er alles im Griff hat. Und ein Antichrist vor allen Dingen glaubt auch nicht, dass Christus allein genug ist. Er wird immer nach etwas Zusätzlichem suchen, das zur Errettung notwendig ist. Er wird immer nach etwas Zusätzlichem suchen, das für den Gemeindebau notwendig ist. Wenn du die Reformatoren liest zu diesem Thema, sie haben den Antichrist im Papst gesehen, weil er über Christus hinaus Werke verordnet hat und sich selber auch noch in die Stellung von Christus gesetzt hat. Immer etwas Zusätzliches ist. Und dieser Antichrist, diese Art von Antichrist glaubt nicht, dass Christus allein genug ist. Er erkennt nicht an, dass er der einzige Retter, die einzige Lösung für das Problem der Menschheit ist. Ein Antichrist ist auch selbstgerecht, weil er nicht die Schwere der Sünde und die Größe des Werkes Gottes versteht. Luther schrieb, wo Christus regiert, da lehrt man, dass man sich nicht auf unsere, sondern auf Christi Gerechtigkeit gründen müsse und wir in seine Gerechtigkeit verpflanzt werden sollen. Und ultimativ ist ein Antichrist ein Sünder, der Erlösung braucht. So schreibt Johannes in Vers 23, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Der Vater und der Sohn sind unzertrennlich. Und wer den Sohn verleugnet, verleugnet automatisch den Vater. Eine Stelle, wo das deutlich wird, ist im Johannesevangelium, in Johannes 14, Vers 8 bis 9. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Ich möchte ihn sehen, wer ist er überhaupt? Und Jesus spricht dann zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du dann, zeige uns den Vater? Das ist ein und das Gleiche, das kann man nicht trennen. Johannes 1, Vers 18 zeigt auch den Auftrag von Jesus. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Es ist die Aufgabe von Jesus gewesen, von Anfang an den Vater zu zeigen. Ohne Christus kannst du Gott gar nicht kennen. Das geht gar nicht. Und Verführung ist dann Verführung, wenn sie diese Lehre von Christus angreift. Und deshalb muss alles durch die Brille von Christus, durch die Brille des Evangeliums beurteilt werden. Und bei allem, was wir uns in die Gemeinde holen, was du dir, musst du prüfen, wie stehen sie zu Christus? Christus ist diese Messlatte, an der du alles prüfen musst. Nur um noch ein Beispiel zu geben. Wenn ihr euch vorstellt, ihr kocht einen Eintopf, dann schmeißt du alles Mögliche rein, an was du zu Hause hast. Ob es Kartoffeln sind, ob es Karotten sind, ob es vielleicht noch ein bisschen Lauch und Zwiebeln und was ihr so da habt. Am Ende noch ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann setzt du das Leuten vor und sie werden euch fragen, Mensch, was ist denn da drin? Und du kannst es erklären, aus dem und dem habe ich das gemacht und deshalb schmeckt es so. Und ihr könnt euch vorstellen, in ähnlicher Weise funktioniert der Antichrist. Der hat kein Problem damit, Christus in seinen Eintopf zu schmeißen. Der hat kein Problem zu sagen, ach ja, das passt mir auch noch gut ins Bild. Nebst der Philosophie, nebst der verschiedenen Modelle, die mir die Welt offenbart. Er wird Christus mischen mit all dem, was geht. Um einfach noch einen zusätzlichen Geschmack zu vermitteln. Aber als Christ kannst du Christus nicht mischen mit anderen Dingen. Als Christ musst du dich vorstellen wie ein Juwelier, der sein schönstes Stück, das er hat, ausstellt in seinem Laden, so, dass es prominent ist, so, dass jeder das sehen kann. Er wird die Beleuchtung einstellen, er wird die Dekoration so einstellen, dass das der Mittelpunkt ist. Er wird den Preisschild verstecken, damit Leute auch ja Acht haben auf dieses eine Stück. Und er wird auch darauf aufpassen, dass die anderen Stücke nicht dieses eine wunderschöne Stück in den Schatten stellen. Und so ist ein Christ, wenn er wirklich begriffen hat, wer Christus ist. Er wird Christus die prominenteste Position geben. Er wird Christus als einen Schatz anerkennen. Und er wird ihn über allem übergeordnet lassen. Nichts kann diesen Christus angreifen, wenn du erkannt hast, wer er wirklich ist. Und du wirst ihn nicht mischen, du wirst ihn nicht verwässern und du kannst ihn auch nicht einfach abgeschwächt dastehen lassen. Christus ist Herr, Christus ist König, Christus ist Retter und nur das allein, er geht nicht mit anderen. Das ist die grundsätzliche, die einfache christliche Überzeugung, die wir teilen. Und die Lüge des Antichristen schleicht sich dort ein, wo Christus nicht mehr diese Stellung bekommt, die er verdient. Und plötzlich wird er suggeriert, dass andere Dinge wichtiger sind als Christus. Dass Gesundheit, dass Familie, dass Geld wichtiger ist. Und mit dieser Messlatte stehst du da und sagst, es ist eine Lüge. Christus ist das Wichtigste. Oder dir wird suggeriert, Gemeindewachstum ist das Wichtigste. Und mit dieser Messlatte stehst du wieder da und sagst, Christus ist das Wichtigste. Es ist eine Lüge. Oder sogar, Dir wird gesagt, du bist, vielleicht hast du schon Erkenntnis, aber du bist noch nicht gerettet. Dir fehlt noch ein bisschen was. Und du kannst sagen, das ist eine Lüge. Ich habe Christus und Christus ist allein genug. Versteht ihr, diese Messlatte ist fundamental. Und an dieser Festmaßstab, an diesem Standard musst du festhalten. Gib diesen Christus nicht aus der Hand, nicht ein kleines bisschen. Er verdient die höchste Stellung überhaupt. Und wenn es um diesen Christus geht, dann kennen wir keine Toleranz. Wir sind bereit, Kompromisse einzugehen. Wir sind bereit, in anderen Bereichen Meinungen stehen zu lassen, aber nicht, wenn es um Christus geht. Er ist der, für den die Bibel ihn uns ausgibt. Nun, es ist so entscheidend, dass du in Prüfungen von Situationen, in der Prüfung von verschiedenen Ansätzen immer wieder guckst und diesen Maßstab der Wahrheit und Lüge ansetzt und bei der Lehre von Christus dort die Entscheidung fällst. Antichristen werden ultimativ auf die Länge dadurch entlarvt, wie sie zu Christus stehen. Nun, die Frage ist aber, ich weiß jetzt, welchen Standard ich haben soll. Ich weiß, dass Christus über allem steht und ich weiß, dass er das Ziel ist, auf das ich ausgehe und den ich nicht verwässern will. Aber wie mache ich das? Wie schaffe ich das, auf die Länge diesem Standard zu folgen und den konsequent einzuhalten? Und auf diese Frage antwortet er nun mit dem dritten Schritt, den wir uns anschauen. Der dritte Schritt ist, nutze die gottgegebenen Mittel. Nutze die gottgegebenen Mittel. Die Frage ist, welche Mittel hat Gott mir gegeben, damit ich es schaffen kann, den Standard einzuhalten und diesem Standard zu folgen? Und so schreibt Johannes in Vers 24, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Und wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und dem Vater bleiben. Nun, wovon schreibt er hier? Was hat ein Christ von Anfang an gehört? Es ist das Wort Gottes, es ist die Bibel, die ein Christ von Anfang an begleitet. Römer 10, Vers 17, eine entscheidende Stelle. So ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das Wort Gottes ist die Wurzel, der Ursprung, der Startpunkt deines Glaubens. Und das Wort Gottes ist das Instrument, das dich zum Glauben geführt hat und ist auch heute noch die Nahrung, die du als Gläubiger ständig wieder brauchst. Und deshalb sagt Johannes, bleibe in diesem Wort Gottes. Halte fest daran. Und an Timotheus schrieb Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 15, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus wurde genauso aufgefordert, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und das Wort Gottes ist deine Waffe im Kampf gegen Verführung. Und das Wort Gottes ist auch der Grat, an dem sich Leben und Tod entscheidet. Und so schreibt Johannes weiter in Vers 24, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und Vers 25, und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Also das Wort Gottes ist das Fundament, auf dem der christliche Glauben gebaut ist und er ist auch beinhaltet die Verheißung des ewigen Lebens. Und wie um alles in der Welt können wir dann von diesem Wort abweichen. Und deshalb erinnert er seine Leser daran, dieses Wort, das ihr habt, das ist eure Grundlage. Daran haltet fest, damit ihr bewahrt bleibt in Verführung. Und er schreibt dann in Vers 26, dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Im Blick auf die, die euch verführen, ist das Wort Gottes die sichere Waffe, die ihr in eurer Hand habt. Denn die Frage ist, wie fallen Leute in Verführung? Sie fallen in Verführung, indem sie sich von Neuem begeistern lassen. Und diese Suche nach Neuem führt sie auf einen Holzweg. Das ist auch etwas, das Paulus dem Timotheus bereits gesagt hat, in 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 4. Dort schreibt er, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Und wir sehen, was Paulus hier vermittelt, ist eine Attraktivität. Die suchen nach etwas, was sie anreizt, was neu ist, was ihren Lüsten entspricht. Sie suchen sich die Lehrer aus, die ständig was Neues haben. Sie suchen sich vielleicht auch Bücher oder Lehren aus, die ständig von Eingebungen und von Erfahrungen sprechen. Prediger, die total cool sind, die Mengen von Leuten anziehen können. Abwechslungsreiche Sonntage, all das, darum geht es ihnen. Und sie suchen Gemeinschaft mit Leuten, die das Ego kitzeln und nicht die harten Fragen stellen. Das ist eine Situation, in der nicht mehr das Wort Gottes das Zentrum ist, sondern die fleischlichen Lüste der Menschen. Nun, wenn wir uns fragen, wie wirst du vor dieser Verführung bewahrt? Dann die Antwort von Johannes: Bleibe im Wort Gottes. Nutze es als dein Werkzeug im Kampf gegen Verführung. Lies es, studier es, denk darüber nach, hör es, verstehe es, erinnere dich an Stellen in den verschiedensten Situationen. Denn wenn du dich von dem Wort Gottes, das du in deiner Hand hältst, distanziert, bist du ein gefundenes Fressen für Verführung. Du kannst nicht mehr beurteilen und du hast dann auch keinen Grund zu widerstehen, weil dir die Basis fehlt. Deshalb disziplinier dich auch im Leben, bewusst Lösungen im Wort Gottes zu suchen. Nimm dir die Zeit, bei Fragen, die dich quälen, die Bibel zu kontaktieren. Nimm dir die Zeit, dir auch die Bibel erklären zu lassen, wenn du nicht weiter weißt. Und nimm dir die Zeit, die Antworten selbst aus der Bibel zu finden. Und du wirst dann mit neuen Lebensweisheiten konfrontiert werden. Und man sagt dir, liebe dich selbst zum Beispiel. Dann ist deine Frage, ja, was sagt dabei die Bibel? Oder du wirst ermuntert, dich deinen Vorgesetzten zu widersetzen und einfach deinen eigenen Willen durchzusetzen. Und deine Frage ist zuerst, was sagt die Bibel? Oder du wirst ermuntert, Gesetze vorbehaltlos zu brechen. Und du fragst aber, was sagt die Bibel mir? Es ist eine Disziplin, eine Demut, die sich ständig zwingt, die Bibel zuerst als Maßstab zu setzen. Und übe dich darin, alles durch die Brille des Evangeliums, durch die Brille der Bibel zu sehen und zu beurteilen. Das ist der Schutz für Versuchung. Und wenn es dir schwerfällt, dann such dir jemanden, der dir hilft, die Bibel auf deine Situation anzuwenden. Und so wie Gott uns die Bibel gibt auf der einen Seite, so gibt er uns noch ein zweites Mittel zum Widerstand von Verführung. Und davon spricht er in Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Wir haben hier wieder die Salbung, die Johannes schon in Vers 20 erwähnt hat. Ich habe gesagt, der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist wie der Lügendetektor, der Lüge von Wahrheit unterscheidet. Er dir hilft dabei, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Nun, wie kann es aber sein, dass Johannes hier schreibt, dass du es nicht nötig hast, belehrt zu werden? Denn genau genommen schreibt Johannes ja diesen Brief, um seine Leute zu belehren. Und auch in den Gemeinden, hier auch, wird noch gepredigt. Wie kann er dann sagen, du brauchst nicht gelehrt werden? Ein Kommentator schreibt dazu, der Geist wirkt und lehrt in der Gemeinde. Er lehrt und wirkt aber nicht neben der apostolischen Botschaft oder gar über sie hinaus, sondern in ihr und mit ihr zusammen. Die Salbung, der Heilige Geist und das Wort Gottes kann man nicht trennen. Sie sind zwei, die zusammengehören. Und so führte der Heilige Geist die Schreiber der Bibel, um die Bibel zu verfassen. Und der Heilige Geist redet heute durch die Predigt, durch Gottes Wort. Das ist eine Sache, die selbst schon Paulus sehr bewusst war. Er schreibt es in 1. Korinther 2, Vers 13 bis 16. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist in ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, Er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Was Paulus erkannt hat, ist, niemand kann das Wort Gottes verstehen, wenn nicht der Geist selber wirkt. Wenn er nicht zuvor in dem Herzen der Menschen wirkt, die die Predigt hören. Und das Wort Gottes kann aber auch nicht vermittelt werden, wenn nicht der Geist selber wirkt. Also wir sehen, der Heilige Geist ist zum einen der Ursprung der Wahrheit, der die Bibel inspiriert hat. Es ist der Vermittler der Wahrheit, der heute noch wirkt. Und er wirkt in den Empfängern derjenigen, die die Wahrheit empfangen. Also ihr seht, wie der Heilige Geist aktiv ist in diesem ganzen Prozess. Und nur mit Hilfe dieses Heiligen Geistes bist du in der Lage, dem Verführer der Verführung zu widerstehen. Jemand sagte einmal, nur Geist und kein Wort und die Leute blähen sich auf. Nur Wort und kein Geist und die Leute vertrocknen. Aber sowohl Geist als auch Wort und die Leute wachsen heran. Das ist es, was du brauchst für ein gesundes Christenleben. Du brauchst das Wort Gottes, angewandt durch den Heiligen Geist. Deshalb lass dich nicht verleiten von denen, die sehr enthusiastisch wirken, aber biblisch kein Fundament mitbringen. Und lass dich auch nicht von denen verleiten, die scheinbar jede Bibelstelle kennen, aber nicht die Kraft des Geistes mit sich bringen, die das nicht anwenden können, die nicht die Grundlage mitbringen. Denn es braucht immer sowohl das Wort als auch den Geist. Und das ist nicht nur in der Predigt so, sondern auch in Gesprächen. In Gesprächen wende das Wort Gottes an und vertraue darauf, bete, dass der Geist es im Herzen anwendet. Oder in der Kindererziehung. Du nutzt das Wort Gottes und du betest, dass der Heilige Geist es in dem Herzen anwendet. Und in der Evangelisation, du nutzt das Wort Gottes als dein Instrument und du vertraust darauf, dass der Heilige Geist diesen Sünder zur Buße führt. Immer, in jedem Schritt, den wir gehen, haben wir diese Balance. Wir nutzen das Wort Gottes, verlassen uns aber darauf, dass Gott selber durch seinen Heiligen Geist wirkt. So sieht Gottes Weg zur Errettung aus. So sieht Gottes Weg zur Stabilität in einer Gemeinde aus. Und das ist uralt. Nichts Neues, nichts Spezielles, nichts auch nicht scheinbar Aufregendes. Wir Christen, überzeugte Christen, sind von Natur aus konservativ, weil sie festhalten an diesem einen Wort, das ein für alle Mal überliefert wurde. Bis in Ewigkeit. Nun, das klingt vielleicht langweilig, aber es ist nur dieses Wort und dieser Geist, der belebt. Es ist nur dieses Wort und dieser Geist, der Wachstum schenken. Und es ist nur dieses Wort und dieser Geist, der dir die Freude am Herrn geben kann. Und es ist nur dieses Wort und dieser Geist, der dir zu verstehen gibt, welche Größe Christus hat und welche Bedeutung er in deinem Leben hat. Und es ist nur dieses Wort und dieser Geist, der dich sättigen können, so dass du keinen Angriffspunkt für Verführung bieten kannst. Deshalb halte fest an dem, was du hast. Halte fest an dem, was du hast. Such dir nichts Neues im Kampf gegen die Verführung. Und Johannes schließt nun den Abschnitt mit: Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Hier schließt sich dieser Kreis. Die Salbung belehrt über Christus. Und so wie die Salbung über Christus gelehrt hat von Anfang an, so bleib darin. Lass dich nicht abdringen. Folge ihm treu nach und halte fest an dieser ein für alle Mal überlieferten Lehre. Nach der Botschaft heute, fass Hoffnung darin, dass kein Christ zu einem Antichrist werden kann. Wahre Christen brauchen aber eine Erinnerung daran, welche Mittel sie anwenden müssen, um gestärkt zu werden, um wachsen zu können, um Antichristen zu widerstehen zu können und um ein Licht für die Welt zu sein. Deshalb lass dir deinen Christus nicht durch irgendwas verwässern, sondern sorg dafür, dass er umso mehr hervorscheint, umso mehr in Vordergrund tritt durch deine Anwendung des Wortes Gottes in der Kraft des Geistes. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, wie deutlich du sprichst und wie du auch gerade in Situationen sprichst, die so schmerzhaft sind, die so tragisch sind, wenn man sieht, wie Leute sich abwenden vom Glauben. Und wir müssen es leider immer wieder bekunden, dass das passiert, Herr. Und wie groß ist doch der Trost, dass du uns hältst, Herr. Dass du selbst die Mittel geschaffen hast, um deine Leute zusammenzuhalten. Dass du selbst deinen Plan vollenden wird und dass du selbst wirkst in den Herzen, Herr. Herr, ich bitte dich darum, dass du hilfst, dass wir einfach mehr und mehr erkennen, dass wir dieses Wort Gottes uns festhalten dürfen. Dass wir aber auch verstehen, dass nur in deiner Kraft des Geistes wir vorwärts gehen können. Herr, aber dass wir vor allen Dingen über alledem hinaus festhalten an dir, dem einzig wahren Gott, Herr. Dass wir uns nicht davon abbringen lassen, dass du, Christus, die einzige Lösung, der einzige Weg bist. Herr, ich bitte dich darum, wirke du, hilf du uns dabei und sei du verherrlicht durch unseren Wandel. Amen.